Agatha Christie, Miss Marples Fälle, Teil 2. Der Daumenabdruck des heiligen Petrus. »Und nun, Tante Jane, bist du an der Reihe«, sagte Raymond West. »Ja, Tante Jane, und wir erwarten etwas recht Pikantes«, fiel Joyce Lambrière ein. »Nun, ihr wollt mich wohl verulken, meine Lieben«, sagte Miss Marple gelassen. »Ihr glaubt sicher alle, dass ich wahrscheinlich nichts Interessantes erlebt habe, weil ich mein ganzes Leben in diesem abgelegenen Fleckchen zubrachte.« »Gott behüte, dass ich jemals wieder das Leben in einem Dorf als friedlich und ereignislos betrachte«, erklärte Raymond leidenschaftlich. »Nicht nach all den schrecklichen Enthüllungen, die wir von dir gehört haben. Die ganze Welt erscheint mir milde und harmlos im Vergleich zu St. Mary Mead.« »Nun, lieber Neffe, die menschliche Natur ist überall ziemlich gleich. Und natürlich hat man in einem Dorf bessere Gelegenheit, sie aus der Nähe zu studieren.« »Sie stehen wirklich einzig da, Tante Jane«, rief Joyce. »Hoffentlich haben Sie nichts dagegen, wenn ich Sie Tante Jane nenne. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich es tue.« »Wirklich nicht, meine Liebe?«, fragte Miss Marple. Sie warf Joyce einen merkwürdigen Blick zu, der dem Mädchen die Röte in die Wange trieb. Raymond West wurde ganz nervös und räusperte sich verlegen. Miss Marple sah sie beide an und lächelte wieder. »Es ist natürlich richtig, dass ich ein ereignisloses Leben geführt habe, wie man sozusagen pflegt, und doch habe ich beträchtliche Erfahrungen sammeln können. Manche Ereignisse waren wirklich ganz lehrreich, aber es hat keinen Zweck, davon zu erzählen, da es sich um unwesentliche Dinge handelt. Nein, das einzige Erlebnis, das Sie interessieren würde, bezieht sich auf den Mann meiner armen Nichte Mabel.« »Es geschah vor 10 oder 15 Jahren, und glücklicherweise ist jetzt alles vorbei und vergessen. Die Menschen haben ein kurzes Gedächtnis, und das ist meiner Ansicht nach sehr gut. Mabel ist, wie gesagt, meine Nichte. Ein nettes Mädchen, wirklich ein sehr nettes Mädchen, aber leider viel zu arglos. Sie liebte es melodramatisch, und wenn sie aufgeregt war, sagte sie oft ein Wörtchen zu viel. Mit 22 Jahren heiratete sie einen Mr. Denman, und ich fürchte, diese Ehe war nicht sehr glücklich. Ich hatte gehofft, dass diese Zuneigung nicht bis zur Ehe führen würde, denn Mr. Denman schien ein recht jähzorniger Mann zu sein, der nicht viel Geduld für Mabels Schwächen aufbringen würde. Und ich hatte außerdem erfahren, dass Geistesgestörtheit in seiner Familie lag. Aber die jungen Mädchen waren damals genauso eigensinnig wie heute, und das werden sie auch immer bleiben. Mabel heiratete ihn also. Nach ihrer Heirat sah ich sie nur noch selten. Sie besuchte mich ein paar Mal, und sie luden mich wiederholt zu sich ein. Da ich aber nicht gern dorthin wollte, habe ich die Einladungen immer unter irgendeinem Vorwand abgelehnt. Nach 10-jähriger Ehe starb Mr. Denman plötzlich. Es waren keine Kinder da, und er hinterließ Mabel sein ganzes Vermögen. Ich erbot mich natürlich, ihr zu helfen, falls sie mich brauchte, aber sie schrieb mir einen sehr vernünftigen Brief, dem ich entnahm, dass sie nicht gerade vom Kummer überwältigt war. Das erschien mir aber auch ganz natürlich, denn ich wusste, dass die beiden sich schon seit einiger Zeit nicht mehr verstanden. 3 Monate später erhielt ich einen ganz hysterischen Brief von Mabel, in dem sie mich bat, so bald als möglich zu ihr zu kommen, da ihre Lage von Tag zu Tag schlimmer würde und sie es bald nicht mehr aushalten könnte. Natürlich habe ich meinem Mädchen Clara sofort das Kostgeld gezahlt und das Silber sowie den Deckelkrug von König Charles zur Bank bringen lassen. Dann setzte ich mich in den Zug. Bei meiner Ankunft fand ich Mabel in sehr nervöser Verfassung vor. Ihr Haus war ziemlich groß und behaglich eingerichtet. Eine Köchin und ein Hausmädchen waren vorhanden, ferner eine Pflegerin für den alten Mr. Denman, Mabels Schwiegervater, der, wie man so sagt, nicht ganz richtig im Oberstübchen war. Ganz friedlich und gesittet, aber zu Zeiten entschieden merkwürdig. Wie ich schon sagte, lag Geisteskrankheit in der Familie. Ich war wirklich entsetzt, als ich Mabel so verändert fand. Sie war das reinste Nervenbündel, furchtbar zappelig, und ich hatte doch die größten Schwierigkeiten, sie dazu zu bewegen, mir ihr Herz auszuschütten. Schließlich habe ich alles auf indirektem Weg erfahren. Ich erkundigte mich nach ihren Freunden, den Gallaghers. die sie immer in ihren Briefen erwähnte. Zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass sie sich kaum noch sahen. Auf meine Fragen nach den anderen Freunden erhielt ich die gleiche Antwort. Ich redete auf sie ein und betonte, wie töricht es sei, zu grübeln und vor allen Dingen sich von seinen Freunden loszusagen. Dann rückte sie endlich mit der Wahrheit heraus. »Es liegt nicht an mir, sondern an den anderen. Keine Menschenseele will hier mit mir reden. Wenn ich die High Street hinuntergehe, verschwinden sie alle, nur um mir nicht zu begegnen oder nicht mit mir sprechen zu müssen. Ich komme mir vor wie eine Aussätzige. Es ist furchtbar und ich kann das nicht länger ertragen. Ich fühle mich gezwungen, das Haus zu verkaufen und ins Ausland zu gehen. Jedoch sehe ich nicht ein, warum ich mich vertreiben lassen soll. Ich habe doch nichts getan.« Ich war über alle Maßen beunruhigt. »Meine liebe Mabel«, erwiderte ich, »du setzt mich in Erstaunen. Was ist die Ursache für dieses merkwürdige Verhalten?« Schon als Kind war Mabel ein schwieriges Persönchen gewesen, und ich hatte die größte Mühe, eine klare Antwort auf meine Frage zu bekommen. Sie sprach erst ganz allgemein von bösem Geschwätz und müßigen Leuten, die nichts anderes im Sinne hätten als Klatsch und Tratsch, und von Leuten, die anderen einen Floh ins Ohr setzten. »Das ist mir alles klar«, erwiderte ich. »Offenbar geht ein Gerücht über dich um.« »Aber was für ein Gerücht das ist, musst du genauso gut wissen wie die anderen, und du solltest es mir jetzt sagen.« »Es ist so boshaft«, stöhnte Mabel. »Natürlich ist es boshaft«, erklärte ich. »Es gibt nichts in der menschlichen Gesinnung, das mich noch überraschen könnte. Mabel, willst du mir endlich in schlichten Worten erzählen, was die Leute über dich reden?« Dann kam alles ans Licht. Offenbar gab der plötzliche und unerwartete Tod von Geoffrey Denman Anlass zu allen möglichen Gerüchten, die darauf hinausliefen, dass Mabel ihren Mann vergiftet habe. Und wie Sie wohl alle wissen, gibt es nichts Grausameres als Geschwätz, und nichts lässt sich so schwer bekämpfen. Wenn Leute hinter unserem Rücken reden, können wir nichts abstreiten. Und das Gerücht schwillt zu ungeheuren Ausmaßen an. Von einer Sache war ich ganz überzeugt. Mabel war völlig unfähig, jemanden zu vergiften, und ich sah nicht ein, warum ihr Leben ruiniert und ihr Heim für sie unerträglich gemacht werden sollte, nur weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach irgendeine Torheit begangen hatte. »Von nichts kommt nichts«, bemerkte ich. »Nun, Mabel, du musst mir sagen, was die Leute zu diesem Geschwätz veranlasst hat. Es muss irgendetwas vorgefallen sein.« Mabel begann zu faseln und erklärte, es sei nichts gewesen, aber auch gar nichts. Nur sei Geoffreys Tod eben sehr plötzlich eingetreten. An dem betreffenden Abend habe er sich beim Abendessen anscheinend noch sehr wohl gefühlt und sei in der Nacht dann heftig erkrankt. Man habe den Doktor kommen lassen, aber der arme Geoffrey sei wenige Minuten nach Ankunft des Arztes verschieden. Der Tod sei dem Genuss giftiger Pilze zugeschrieben worden. »Nun«, meinte ich, »ein so plötzlicher Tod kann natürlich die Zungen in Bewegung setzen, aber nicht ohne zusätzliche Tatsachen. Hast du dich mit Geoffrey gestritten oder dergleichen?« Sie gab zu, dass sie morgens beim Frühstück eine heftige Auseinandersetzung gehabt hatten. »Und das haben die Dienstboten wohl gehört«, fragte ich. »Sie waren nicht im Zimmer.« »Nein, liebes Kind, aber wahrscheinlich standen sie draußen, ziemlich nahe an der Tür.« Ich kannte die Tragweite von Mabels hoher, hysterischer Stimme nur zu gut, und Geoffrey Denman sprach auch nicht gerade leise, wenn er zornig war. »Worüber habt ihr denn gestritten?«, fragte ich. »Oh, über die üblichen Dinge. Es war immer das Gleiche. Eine Kleinigkeit gab den Anlass. Dann wurde Geoffrey unmöglich, und ich sagte etwas Abscheuliches und gab ihm zu verstehen, was ich von ihm hielt.« »Demnach habt ihr euch ja häufig gestritten, nicht wahr?«, fragte ich. »Es war nicht meine Schuld.« »Mein liebes Kind, wessen Schuld es war, spielt gar keine Rolle. Das steht nicht zur Debatte. An einem solchen Ort sind die Privatangelegenheiten eines jeden Menschen mehr oder weniger öffentliches Eigentum. Du und dein Mann, ihr habt euch dauernd gestritten. Eines Morgens hattet ihr einen besonders heftigen Krach und am selben Abend starb dein Mann eines plötzlichen und geheimnisvollen Todes. Ist das alles? Oder gibt es noch etwas anderes?« »Ich weiß nicht, was du unter etwas anderem verstehst«, antwortete sie verstockt. »Genau das, was ich sage, liebes Kind. Wenn du irgendetwas Törichtes getan hast, dann rede jetzt um Gottes Willen darüber, denn ich möchte ja alles tun, was ich kann, um dir zu helfen. Nichts, niemand kann mir helfen, rief Mabel verzweifelt, außer dem Tod. Glaube etwas mehr an die Vorsehung, liebes Kind, riet ich ihr. Also, Mabel, ich weiß genau, dass du mir etwas verheimlichst. Ich wusste stets, selbst als sie noch ein Kind war, wenn sie mir nicht die volle Wahrheit sagte. Na, es dauerte ja eine ganze Weile, aber schließlich bekam ich es heraus. Sie war an jenem Morgen zur Apotheke gegangen und hatte Arsenik gekauft. Sie musste natürlich ihren Namen eintragen und der Apotheker hatte selbstverständlich nachher geschwatzt. »Wer ist euer Arzt?« fragte ich. »Dr. Rawlinson.« Ich kannte ihn vom Sehen. Mabel hatte mich einmal auf ihn aufmerksam gemacht. Er war, wenn ich mich etwas derb ausdrücken darf, ein alter Trottel. Ich habe zu viel Lebenserfahrung, um an die Unfehlbarkeit der Ärzte zu glauben. Manche unter ihnen sind klug und andere wieder nicht. Und sehr oft wissen die Besten nicht, was einem fehlt. Ich persönlich will mit Ärzten und ihren Mixturen nichts zu tun haben. Ich ließ mir die Sache durch den Kopf gehen. Dann setzte ich meinen Hut auf und stattete Dr. Rawlinson einen Besuch ab. Der Eindruck, den ich von ihm hatte, wurde bestätigt. Er war ein netter, alter Mann, freundlich, vage, jammervoll, kurzsichtig, etwas taub und dazu in höchstem Grade reizbar und empfindlich. Er war sofort in seinem Fahrwasser, als ich Geoffrey Denmans Tod erwähnte, und hielt mir einen langen Vortrag über essbare und giftige Pilze. Er hatte die Köchin befragt und sie hatte zugegeben, dass einige der Pilze ein wenig merkwürdig ausgesehen hätten, aber da sie aus einem Laden geschickt worden waren, hatte sie angenommen, dass sie in Ordnung seien. Je mehr sie seitdem darüber nachdachte, desto tiefer war sie davon überzeugt, dass das Aussehen der Pilze ungewöhnlich war. »Das kann ich mir lebhaft vorstellen«, sagte ich. Zunächst waren es in ihren Augen wohl ganz normale Pilze und zum Schluss wurden sie orangefarben mit lila Flecken. Es gibt wohl nichts, das diesen Dienstboten nicht einfällt, wenn sie sich lange genug mit einer Sache beschäftigen. Aus den Worten des Doktors schloss ich, dass Denman nicht mehr sprechen konnte, als der Arzt eintraf. Auch konnte er nicht schlucken und starb nach wenigen Minuten. Der Doktor schien völlig von der Richtigkeit des Totenscheins, den er ausgestellt hatte, überzeugt zu sein. Doch wie viel davon auf Starrköpfigkeit und wie viel auf echtem Glauben beruhte, vermochte ich nicht zu entscheiden. Ich ging sofort wieder nach Hause und fragte Mabel, warum sie Arsenik gekauft habe, worauf Mabel in Tränen ausbrach. »Ich wollte mir das Leben nehmen«, stöhnte sie. »Ich war zu unglücklich und dachte, es sei am besten, allem ein Ende zu machen.« »Hast du das Arsenik noch?«, fragte ich. »Nein, ich habe es fortgeworfen.« Ich saß da und ließ mir die Dinge durch den Kopf gehen. »Was geschah, als dein Mann krank wurde? Hat er dich gerufen?« »Nein.« Sie schüttelte den Kopf. Er klingelte heftig. Er muss mehrere Male geläutet haben. Schließlich hörte es Dorothy, das Hausmädchen. Sie weckte die Köchin auf und sie kamen zusammen nach unten. Als Dorothy ihn sah, bekam sie Angst, denn er fantasierte im Fieberwahn. Sie ließ die Köchin bei ihm zurück und kam gleich zu mir. Ich stand auf und ging zu ihm. Natürlich sah ich sofort, dass er schwer krank war. Zum Unglück war Brewster, die den alten Mr. Denman betreut, in dieser Nacht nicht da und wir anderen wussten nicht, was wir tun sollten. Ich schickte Dorothy zum Arzt und blieb mit der Köchin bei ihm. Doch nach einer kurzen Weile konnte ich es nicht mehr ertragen. Es war zu schrecklich. Ich rannte in mein Zimmer zurück und schloss die Tür ab. »Sehr selbstsüchtig und unfreundlich von dir«, bemerkte ich, »und du kannst dich darauf verlassen, dass dieses Benehmen dir sehr geschadet hat. Die Köchin wird überall davon erzählt haben. Das ist eine sehr dumme Geschichte.«